Wenn man das hochrechnet, haben wir laut unserem Klimapfad ein Volumen, wenn wir ungefähr weiter investieren wie jetzt, von knapp 500 Millionen Euro. Und für die Erreichung unserer Ziele, wenn wir jetzt die Objekte hochrechnen mit Blick auf eine Klimapfad-Reduzierung, bräuchten wir das Doppelte. Das heißt also, uns fehlt mal eben ein Betrag von 500 Millionen Euro bis 2045. Ich habe mal hier in der Zeitung gesagt, jedes fünfte Haus in Dortmund müsste abgerissen werden, weil laut Statistik sind es eben mindestens 20%, die eigentlich nicht nennenswert wirtschaftlich zu ertüchtigen sind.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir wissen definitiv, dass es nicht reicht. Das weiß auch die Politik. Und die Messlatte liegt so hoch, dass keiner drüber springen wird. Zwei Sätze von Franz Bernd Große-Wilde, die den aktuellen Stand in der Wohnungswirtschaft gut aufzeigen. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Spar- und Bauvereine EG, Dortmunds größtem Wohnungsunternehmen mit knapp 12.000 Wohnungen im Bestand, spreche ich über Nachhaltigkeit als Balance zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Komponenten und über das Ungleichgewicht, wenn einer der Faktoren eine zu große Rolle spielt. Es geht um die zu geringe Fluktuation und um jene 20% der Gebäude, die in Dortmund nicht wirtschaftlich zu ertüchtigen sind. Genau an dieser Stelle muss es dann um Förderung, Regularien und auch die Erwartungen an die Politik gehen. Franz Bernd Große-Wilde fordert mehr Unterstützung bei der Imageverbesserung von Investoren und erklärt, warum ein Wohnungsbaukoordinator irgendwie nur theoretisch eine gute Idee ist. Er sorgt sich um die Vernachlässigung von Themen wie Wohnen im Alter und lässt mich an seinen Gedanken teilhaben, die ihm bei Artikeln kommen, in denen es darum geht, ob Unternehmen angesichts der Ziele bis 2045 und deren Nichterreichung eigentlich schon jetzt insolvent sind. Wie immer sehr spannend und für mich unterhaltsam, da es auch um Kacheln im Schwimmbad, Rennpferde und Esel geht. So baut man Spannung auf. Und jetzt hinein in den Podcast. Ich freue mich sehr, Ihnen den Partner des heutigen Podcastes zu präsentieren. Kennen Sie schon Kleinanzeigenimmobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit monatlich mehr als 15 Millionen erreichten Kunden in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Ein Partner, auf dem bereits mehr als 12.000 Immobilienprofis vertrauen. Also, erfahren Sie mehr über die flexiblen Vorteilspakete direkt auf kleinanzeigen.de/immobilienprofis. All das findet sich auch in den Shownotes. Immobilieros Podcast Klappe, die dritte tatsächlich schon. Mir gegenüber sitzt Franz Bernd Große-Wilde vom Spar- und Bauverein Dortmund. Hallo.
Hallo, Frau Wagner. Schön, Sie wieder mal hier zu sehen. Ja, freue mich drauf. Freue mich aufs Gespräch und ja, auch auf die Fragen.
Ja, wir haben gerade zusammen auf das Dortmunder U geguckt. Also, wir befinden uns in Dortmund. Unser letzter Podcast war im September 2023. Da haben wir über anlaufende Neubauprojekte gesprochen. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, wir haben da ja schon so langsam erwartet, dass die Neubautätigkeit insgesamt weiter zurückgehen wird. Und wir haben es geschafft, Gott sei Dank, die beiden Bauprojekte, die wir im Neubau umsetzen wollten, auch tatsächlich an den Start zu bekommen. Eine Maßnahme können wir jetzt im Herbst eben den Bezug feiern. Die ist fertig dann. Die andere Maßnahme im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres. Das heißt, wir sind eigentlich planmäßig unterwegs. Das Wetter hat im Frühjahr mit dem vielen Regen ein bisschen Verzögerung gebracht. Da haben wir doch ein paar Wochen verloren. Aber was wir befürchtet hatten und worüber wir im Herbst letzten Jahres gesprochen haben, dass Handwerker so knapp sind, dass man irgendwo die Bauleistung auch nicht an die Baustelle bekommt. Das ging bei uns, also toi toi toi. Die Firmen waren sehr verlässlich, waren zuverlässig, haben an der Stelle auch die Arbeit relativ planmäßig gemacht. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den Bezug und laden Sie natürlich gerne ein, sich die Maßnahmen auch vor Ort anzugucken.
Ja, na super, gern. Wie viele Wohnungen sind da entstanden?
Also wir haben zwei Maßnahmen. Die eine ist eine Mischung aus öffentlich gefördert, freifinanziert, wo wir 22 Wohnungen erstellen. Wir waren überrascht. Da haben wir 4, 5 sehr große Penthouse-Wohnungen bei. Da haben wir uns überlegt, wie geht das mit der Vermietung? Die Nachfrage war aber sehr groß, überraschenderweise. Zeigt vielleicht auch die Knappheit des Angebots.
Zu welchem Preis?
Penthouse? 12 Euro den Quadratmeter. Ist für Dortmund im Neubau natürlich etwas unter Markt, aber nicht so viel. Wir sind natürlich nicht vergleichbar mit Standorten wie Düsseldorf, Köln, Stuttgart, haben doch ein etwas niedrigeres Niveau auch im Neubau. Die Wohnungen sind aber tipptopp und wirklich schön. Für unsere Genossenschaftsmitglieder tatsächlich so am oberen Limit, muss man sagen. Also wenn man den Durchschnitt nimmt,
genau. Ne,
weil es dann einfach wegen der Quadratmeterzahl so hoch wird.
Und Durchschnittsmiete bei Ihnen ist?
Die ist momentan im Bestand bei 5,30 Euro. Das ist über alles gesehen. Und da liegen wir im Mietspiegel hier bei der Stadt bei etwa 7,30 Euro bis 7,50 Euro. Also sind wir erheblich drunter im Durchschnitt. Liegt aber daran, dass wir eben Schritte etwas weniger progressiv machen und dass wir eben von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau auch im Bestand Mieten erhöhen, sodass man an der Stelle einfach einen gewissen Nachholbedarf hat, insgesamt aber auch etwas vorsichtiger umgeht. Aber wir sind jetzt abgekommen vom Neubau. Also das erste Projekt, 22 freifinanzierte Wohnungen und ein Gebäude, wo wir für junge Behinderte bauen. Das ist das sind Apartments und ein Betreuungskonzept. Da wird also ein Sozialdienstleister mit reinkommen. Und das Projekt gilt als öffentlich gefördert wegen des sozialen Zwecks. Und es sind junge Erwachsene, die über den Verein erstmals die Möglichkeit bekommen, auch als Behinderte eigenständig zu wohnen. Gefällt uns als Idee, sehr schön als Projekt. Und es wird halt inkludiert in die Gesamtmaßnahme. Die Abendrealschule als zweite Maßnahme ist eigentlich kein originelles Neubauprojekt, sondern wenn man so will, ein Umbauprojekt. Es entstehen aber erstmals Wohnungen. Deswegen sagen wir, es ist für uns ein Neubauprojekt. Hier entstehen auch gut 20 Wohnungen in ehemaligen Klassenzimmern, Lehrerzimmern, Hausmeisterwohnungen. Ein sehr kreatives Projekt, auch in einem Kreativquartier. Eine typische Nachverdichtungsmaßnahme von uns. Und haben wir natürlich mit den Tücken zu tun, dass ein Schulgebäude aus den 70ern natürlich auch manchmal belastete Baustoffe hat. Die Grundrisse, der Denkmalschutz, da gibt's also ganz viele besondere Anforderungen an das Projekt, was natürlich auch zwischen Wirtschaftlichkeit und hinterher interessantem Wohnen dann so eine Abwägung ist.
Okay, Sie können es ja jetzt verraten. Letztes Jahr haben Sie es nicht verraten. Wie groß waren denn die Bauchschmerzen? Also in der Zeit, wir haben ja da viel über Krise geredet und wir sind ja immer noch im Krisenmodus, dann so mit Neubauprojekten anzufangen.
Also die Bauchschmerzen waren natürlich wie bei allen sehr groß, weil man einfach nicht wusste, wie entwickelt sich die Inflation weiter, wie entwickelt sich die Knappheit bei den Firmen weiter und vielleicht auch, wie schaffen wir es dann hinter das Mietniveau trotzdem auf dem Level zu halten, wie wir es ursprünglich angekündigt haben. Und das hat uns natürlich veranlasst, insgesamt vorsichtiger an das Thema Neubau ranzugehen. Das heißt, die Gesamtvolumina sind etwas runtergefahren worden. Und wenn wir uns jetzt mit der Planung beschäftigen, wir beschäftigen uns natürlich jetzt schon mit der Planung für die nächsten Jahre, da muss man ganz klar sagen, man streckt das Neubauthema. Also man fährt es nicht auf Null in unserem Hause, wie man jetzt allenthalben hört, dass Neubau komplett einbricht. Die Maßnahmen, die geplant sind, werden auch umgesetzt. Wir haben auch entsprechende Förderungen dafür bekommen. Aber wir sind vorsichtiger und das bleiben wir auch, weil natürlich insgesamt die Rahmenbedingungen nicht besser geworden sind. Wir hatten gehofft, dass dann noch Verbesserungen kommen, gerade was Förderungen angeht, gerade was vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen, Vereinfachungen angeht. Das ist im Moment ja noch nicht absehbar. Die Verbände fordern ja auch an der Stelle immer weiter und jetzt geht's ja gerade wieder richtig los, der Betrieb. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie entwickelt sich das hin zur nächsten Bundestagswahl? Was wird überhaupt noch gemacht und angeschoben? Und mit welchen Themen muss man warten? Warten können wir eigentlich nicht mehr, weil die Presse ja zeigt, dass wir massiv hinter den angekündigten Fertigstellungszahlen sind. Und die Lücke wird größer, weil die Genehmigungen und die Bauplanungen ja eben einbrechen. Und das sind ja dann unsere Fertigstellungen in 3 oder 4 Jahren, die dann eben noch weniger sein werden als die aktuellen.
Mhm. Ja. Über Politik reden wir dann gleich und über Regulatorik. Ja. Erstmal würde ich noch so ein bisschen über die Sparbau reden. Sie sind ja die größte Wohnungsgenossenschaft Nordrhein-Westfalens, richtig?
Ja.
Das heißt, Bestand, wir hatten es gerade schon mit der Durchschnittsmiete. Geben Sie doch mal einen kurzen Einblick. Das bedeutet ja auch, da ist viel Altbestand dabei. Das ist jetzt wahrscheinlich auch noch nicht alles auf dem höchsten Niveau. Was Sie denn so mittellangfristig investieren müssten und können?
Wo liegt die Lücke, ne?
Genau.
Ja, also wenn wir jetzt mal hochrechnen bis 2045, das ist ja ein magisches Datum mit Blick auf die Klimaziele. Dortmund, wir hatten gestern unseren Klimabeirat, ist noch ambitionierter. Hier in Dortmund möchte man ja alles bis 2035 schaffen. Aber wenn man das hochrechnet, haben wir laut unserem Klimapfad ein Volumen, wenn wir ungefähr weiter investieren wie jetzt, von knapp 500 Millionen Euro. Und für die Erreichung unserer Ziele, wenn wir jetzt die Objekte hochrechnen mit Blick auf eine Klimafahrtreduzierung, bräuchten wir das Doppelte. Das heißt also, uns fehlt mal eben ein Betrag von 500 Millionen Euro bis 2045, um das zu schaffen, wenn man den Gesamtbestand nimmt. Und da gilt es für uns natürlich jetzt in der Reihenfolge zu schauen, womit hat man die größten Effekte, wo fängt man mit an, was ist ja im Grunde genommen, was sind die Meistverbraucher und ich sag mal so, da geht es ganz erheblich und ich glaube, da sind wir jetzt einen ganzen Schritt weiter. Wir haben unser gesamtes Portfolio-Management komplett auf neue Beine gestellt, weil wir auf der einen Seite erstmal die ganzen notwendigen Daten, um den Bestand überhaupt in so eine Reihenfolge zu bekommen, neu eingepflegt haben. Das heißt, wir haben also eine Komplettbegehung des Hausbestandes gemacht. Bauteile, Fensterstärken, alles, was man für eine energetische Berechnung neben dem eigentlichen Energieausweiswert braucht, haben wir komplett neu eingepflegt. Also hier sind die iPads glühend gelaufen sozusagen. Und auf der Basis haben wir jetzt eine Präsentation bekommen mit unserem Partner an der Stelle. Wir arbeiten hier mit IWB zusammen, dass wir einerseits jetzt die energetischen Rahmendaten haben, um unsere Häuser nach Qualitäten zu beurteilen. Auf der anderen Seite, und das ist ja das Neue und das Wichtigste, was man jetzt eigentlich bei der ganzen Klimafahrtdiskussion auch machen muss, das kaufmännisch gegengespiegelt. Das heißt also, was bedeutet das für unsere Unternehmensbilanz? Was bedeutet das für unser Investitionsvolumen? Und wo sind die Lücken halt an der Stelle? Und aus diesem Mix von energetischer und kaufmännischer Betrachtung werden jetzt neue Strategien definiert und nach denen werden wir dann Schritt für Schritt durch die Bestände gehen. Und wir hatten jetzt im Klimabeirat vorgestellt bekommen von der Stadt den Energienutzungsplan als Vorstufe der kommunalen Wärmeplanung, sodass wir jetzt auch wissen, wie die Stadt in den Quartieren eine mittelfristige Energieversorgung sich vorstellt. Und all das muss ja irgendwie gematcht werden. Wir haben gestern wieder erfahren, die Städte können überhaupt keine verbindliche Aussage darüber treffen, ob es überhaupt kommt und wann es kommt. Es ist ja alles nur eine Planung, ohne dass man überhaupt schon konkrete Partner hat, die es machen. Wir müssen aber unsere Objekte ja irgendwo danach ausrichten, was da in dem Gebiet eben angedacht ist. Und ja, ich denke, für uns steht der Fahrplan weitgehend fest, weil in den Innenstadtgebieten sicher alles an die Fernwärme gehen soll und wir hier Gaseinzelthermen haben. Das heißt also, wir haben für die nächsten Jahre eigentlich den wesentlichen Fahrplan unabhängig stehen im Bestand. Aber um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, wir wissen jetzt schon, dass es definitiv nicht reicht. Das wissen die Kolleginnen und Kollegen in den Wohnungsunternehmen, mit denen ich natürlich über die Netzwerke Kontakt habe, auch alle. Das weiß die Politik auch. Die kommunalen Gebäude sind in der Regel ja noch schlechter vom Zustand als unsere Gebäude. Das heißt, ich sag mal, spätestens die nächste Bundesregierung muss zusehen, was macht man mit den Lücken und wie geht man damit um, weil man ja im Grunde genau weiß, dass man es nicht schaffen kann. Und ich fand jetzt ein paar Artikel ganz spannend in letzter Zeit, die ich gelesen habe, wo man darüber spekuliert hat, sind die Unternehmen eigentlich schon insolvent, weil sie ja wissen, dass sie das finanziell gar nicht wuppen können, was sie finanziell wuppen müssen. Und das bringt einen ja immer wieder zurück, dass man in dem Portfolio-Management eben diese ganzen energetischen Maßnahmen kaufmännisch irgendwie gegen kalkulieren muss, wie wir
Sie
die Lücke
sind aber
matchen.
Jetzt noch nicht insolvent, oder?
Nein, nein. So, also ich Gott sei Dank nicht. Also ich sag mal so, das ist ja auch nur eine theoretische Betrachtung, weil die Immobilien stehen ja gegen alles. Und das ist jetzt im Prinzip gar nicht mal so der Kerngedanke, aber wir stellen fest, in der Bankenfinanzierung wird halt sehr stark drauf geachtet und die Wertbeständigkeit der Immobilien hängt halt jetzt tatsächlich von dieser energetischen Komponente an. Gestern gab es 20 Jahre Kuratorium betreutes Wohnen, wo es mal wieder um Wohnen im Alter und solche Themen geht. Die sind für uns im Moment total vernachlässigt durch diese gezwungenermaßen getriebene Klimaschutzthematik, was ja nicht schlimm ist, aber es darf halt nicht alles andere dominieren. Also dieses Mischverhältnis im Wohnungsbestand zu finden, nach Zielgruppen zu arbeiten, nach Quartieren zu arbeiten und nicht nur nach CO2, das wäre ein balanciertes Modernisieren.
So, jetzt sage ich mal, als ehemalige Leistungssportlerin, also Optimismus ist schön, man tritt ja immer an, um zu gewinnen, also um die Ziele zu erreichen.
Ja.
Wo holen Sie denn Ihren Optimismus her? Also ich meine, 50% nochmal on top, also es reicht alles nicht. Wo holen Sie sich denn das her? Wie motivieren Sie sich denn da morgens aufzustehen?
Ich zähle die Kacheln im Schwimmbad. Ne? Also, nein, also irgendwie, ich denke mal, oder meine Idee ist eigentlich, weil es keiner schaffen kann, wir haben ja noch gar nicht an die ganzen privaten gedacht,
Ausschlusssystem.
Dass man an der Stelle sagt, im Prinzip die Messlatte ist so hochgelegt, dass keiner drüber springen wird. Und man, je näher man dem Thema kommt, man muss sozusagen mit Alternativen rechnen. Und ich kann natürlich jetzt nicht auf europäische Ebene schwingen, kann auch nicht für andere Nationen reden. Aber auch da, ich sag mal so, es muss entweder die Zielsetzung politischerseits ganz anders sein, dass man dem Ganzen viel mehr Priorität gibt und ganz andere Geldbeträge zur Verfügung stellt. Ich habe aber heute vom Gesamtverband über LinkedIn gesehen, dass ja eigentlich auch hier wieder Kürzungen angekündigt sind für nächstes Jahr statt Aufstockungen. Und dies Jahr ist ja schon gekürzt. Also das läuft auch im Moment nicht in die Richtung. Also ich sag mal, entweder ist es, um nochmal auf den Leistungssportler zurückzukommen, dass der Weltrekord dann einfach runtergefahren wird und man irgendwo die Messlatte niedriger hängt. Oder man muss eben mit Rückenwind dann angeschoben werden, dass man drüber kommt. Und Rückenwind kann dann nur über finanzielle Unterstützung kommen. Weil ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, dass das Thema große Mieterhöhung und wir schrauben noch ein bisschen, dass das gesellschaftlich zum Zusammenbruch führen wird, weil ich glaube, hier merkt man ja schon, dass Belastungsgrenzen in der Bevölkerung da sind.
In unserem letzten Podcast haben Sie gesagt, es gibt Wohngebäude, die Ziele nicht schaffen werden. Das hatten Sie jetzt nicht explizit für Ihren Bestand gesagt, sondern das hatten wir eher so ein bisschen allgemein besprochen. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die iPads haben geglüht. Gibt es denn bei Ihnen im Portfolio Häuser, wo Sie sagen,
gibt's nach wie vor. Also die Häuser haben wir ja jetzt im letzten Jahr nicht weggezaubert. Also das heißt, wir können einiges an Wohnungsbestand, der eigentlich energetisch nicht nennenswert aufzurüsten ist, durch den Anschluss an die Fernwärme in die Ziele retten, sag ich mal. Weil dann werden sie ja im Klimapfad in der CO2-Betrachtung sofort nach oben gepumpt. Aber es wird eben gerade in Außenbereichen, wo eben keine Fernwärmeanschlüsse sind, wird es eben Immobilienbestände geben, wo man sagen kann, das ist eben kein Rennpferd, sondern der Esel, der hinterher trabt. Und,
vom leistungsspezifischen Esel. Ja. Sehr gut.
Ja, und ich sag mal so, das ist ja wie bei jedem Thema. Sie können das Haus natürlich entkernen, komplett neu aufbauen, irgendwie energetisch ertüchtigen.
Wirtschaftlichkeit.
Aber wir arbeiten ja auch nach Grenznutzen und sonstigen Prinzipien und das lässt sich finanziell nicht darstellen. Und bei diesen Objekten merkt man ja, dass andere dann eher überhandeln und versuchen, die Themen anderweitig im Portfolio in der Bereinigung loszuwerden. Nicht umsonst gibt es eben mehr am Markt im Moment. Nur das ist jetzt in großem Stile eben kein genossenschaftlich möglicher Weg.
Wir Sie verkaufen nicht.
Nein, also nur vereinzelt und dann in der Regel auch an Bewohner. Also das heißt, das ist jetzt in dem Sinne kein Mengeneffekt.
Also kein Portfolioverkauf.
Genau, kein Portfolioverkauf. Wir würden das behalten. Und ich habe mal hier in der Zeitung gesagt, jedes fünfte Haus in Dortmund müsste abgerissen werden, weil laut Statistik sind es eben mindestens 20%, die eigentlich nicht nennenswert wirtschaftlich zu ertüchtigen sind. Auch das ist wieder die gesellschaftliche Diskussion. Man kann jetzt nicht hier die ganze Innenstadt wegreißen, um im Grunde genommen die Klimaziele zu erreichen. Dann hat man eben das Thema mit Obdachlosigkeit oder was auch immer nach oben getrieben, was ja sowieso schon massiv ansteigt. Also auch hier wird sich bis 2045 noch der Gesetzgeber, die Politik überlegen müssen, wie sie mit gerade diesen Immobilien umgehen will, die eben einfach überbleiben, weil man an denen dann vielleicht noch irgendwie sagen kann, tut, was irgendwie geht, aber dann steht halt dem das Ziel bezahlbarer Wohnraum, weil das sind ja in der Regel auch die günstigen Häuser, da steht ja dann auch ein anderes, nämlich ein soziales Ziel neben. Und nicht umsonst bedeutet Nachhaltigkeit ja eine Balance aus wirtschaftlichem, ökologischem und sozialem. Und wenn ein Ziel überschwappt, wie eben jetzt nennen wir es mal hier die Ökologie, dann führt das eben nicht zu Nachhaltigkeit, sondern zu einem Ungleichgewicht. Und das ist wie eine betriebswirtschaftliche Formel. An der Stelle kann das nicht funktionieren.
Mhm. Gut, dann sind wir jetzt mal ein bisschen bei der Politik. Ich lese gerade bei LinkedIn immer wieder und es bereitet mir immer mehr Schmerz. Also die Posts gehen meistens los mit hoher Besuch. Und dann sehen wir die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die sich ein Modulbauwerk anguckt, die bei irgendeiner Wohnungsgenossenschaft vorbeischaut, die sich die Probleme, Gemengelagen erklären lässt. Nur hoher Besuch nützt halt überhaupt nichts, weil wir sehen, es passiert ja jetzt nicht so viel. Wie geht Ihnen das, wenn Sie das so wahrnehmen? Sie haben ja wahrscheinlich auch mit Frau Geiwitz zu tun. Wie nehmen Sie die Politik gerade wahr?
Ich sag mal so, man hat halt einfach das Gefühl, der große Wurf, der notwendig wäre, den kriegt keiner hin. Und das liegt vielleicht einfach daran, dass man nicht offen auf den Tisch legt, welche Mittel dafür notwendig sind. Und wenn man sagt, im Prinzip Private sollen in die Verpflichtung genommen werden, dann löst sowas sofort einen Gegeneffekt aus, dass die Privaten sich zurückziehen, weil wir jetzt in den Verbänden ja auch überlegen, wie weit kann man Eigentum zwingen, sich gesamtwirtschaftlichen Zielen zu verpflichten. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird das Eigentum uninteressant für den Einzelnen. Die Immobilie als Altersvorsorge oder Kapitalanlage steht eben nun mal in Konkurrenz zu anderen Themen. Und wir kämpfen natürlich dafür, dass eine Immobilie immer eine attraktive Anlagemöglichkeit bleibt, damit der Wert eben erhalten bleibt. Und das muss eigentlich beachtet werden. Aber ich glaube, die kriegen die Mittel einfach nicht frei in der Größenordnung. Das sehen Sie ja, weil alles jetzt im Moment über Verteidigungshaushalte und sonst wie diskutiert. Das heißt, die Volumina, die scheinen einfach nicht da zu sein. Da muss man dann wahrscheinlich mutiger wieder in mehr Schulden gehen, um das in irgendeiner Form oder andere Lösungen, die subventionieren gehen. Und wie gesagt, dann ist natürlich das Kriterium der Langfristigkeit bei uns immer besonders wichtig. Und da sehe ich jetzt das Problem, dass die aktuelle Politik jetzt nicht mehr so lange hat. Und was man jetzt von der Politik dann noch in den letzten Monaten erwarten darf, was sie an Bahnbrechendem machen oder ob sie sich so eher ins Ziel hangeln, das, jetzt sind wir wieder beim Lass. Das ist natürlich die Frage.
Ja, aber relativ neu im Amt ist Ursula von der Leyen, die ja einen Wohnkommissar oder Wohnkommissarin der Europäischen Union vorgeschlagen hat. Mhm. Das heißt, Clara Geiwitz hätte dann immer eine Begleitung bei ihren Terminen. Für wie sinnvoll halten Sie solche Ideen?
Also die Grundidee finde ich gut, weil wir haben ja auch gesagt, wir finden gut, dass ein Bundesbauministerium gegründet wird. Das gab es ja vor Frau Geiwitz auch in der Form nicht. Nur die Frage ist natürlich, welche Kompetenzen werden da gebündelt und welche Verantwortlichkeiten. Und wir hatten ja bei unserer Bundesregierung das Problem, dass eigentlich das wichtigste Thema, wo wir die ganze Zeit drüber reden, die Energie, dann stärker in einem anderen Bereich war. Und da die Bereiche so eng miteinander verknüpft sind, hatte das Bauministerium eigentlich die wichtigsten Kompetenzen, die man fürs Bauen im Moment braucht, dann eben nicht in der eigenen Hand. Und dann gab es doch wieder diese Abstimmung. Und mit von der Leyen's Kommissaridee, da ist das so ähnlich wie mit dem Wohnungsbaukoordinator in Dortmund. Das war für uns auch immer so die Lösung, dass wir gesagt haben, bevor wir bei einer Maßnahme durch 10 Ämter rennen und mit jedem reden, wäre doch schöner, wir haben einen für uns zuständigen Wohnungsbaukoordinator, der die Ämter koordiniert und unser Ansprechpartner wird. Theorie gut, Praxis bedeutet aber eigentlich müssen Sie den eher noch zusätzlich ins Boot holen, weil der natürlich in den Fachlichkeiten nicht so drin ist. Der kann auch keine Entscheidung treffen. Die trifft dann doch wieder das Liegenschaftsamt. Das heißt, die Kompetenz ist einfach nicht da. Und das ist natürlich zu befürchten jetzt bei auch einem europaweiten Fachmann, der dieses Amt bekleidet. Der muss natürlich alles zwischen den Ländern, der muss die unterschiedlichen Gesetzgebungen, die, ich sag mal, Interessen, die natürlich auch in der Regel sehr unterschiedlich sind, irgendwo abwägen und muss dann noch in die länderspezifischen Besonderheiten, weil ja jeder ein anderes Baurecht hat. Also das heißt, die Frage ist, wie weit kann der tatsächlich bezogen auf die Baumaßnahme des Spar- und Bauvereins Dortmund Einfluss ausüben, eingreifen?
Eher nicht.
Und von daher sage ich mal, es tut alles gut, was das Thema Bauen und Forcieren des Bauens wichtiger macht. Und das gelingt durch so eine Person hoffentlich. Vielleicht ist es ja auch jemand, der charismatisch das Thema nach außen transportiert und die Notwendigkeiten aufzeigt. Auch das wäre ja schon ein positiver Effekt. Aber dass er jetzt ganz konkret für uns vor Ort im Grunde genommen unterstützend tätig wird, das kann natürlich nur über mehrere Ebenen und über irgendeinen Prozess laufen. Und den kennen wir noch nicht. Von daher können wir das noch nicht beurteilen.
Aber finden Sie nicht, das Bauen hat doch jetzt in den letzten Jahren also eine so enorme Aufmerksamkeit. Also wie aufmerksam sollen wir denn noch werden? Also man hat es jetzt irgendwie auf allen möglichen Wahlplakaten gesehen. Man sieht es jeden Tag. Also es gibt ja kaum noch eine Zeitung, die ohne das Thema Wohnen, also Tageszeitung, auskommt. Und das führt ja dann eben auch dazu, Berliner Grün, Werner Graf, der Fraktionsvorsitzende, hat jetzt einen Vermieterführerschein vorgeschlagen. Das überschlug sich dann auch bei LinkedIn, wo dann alle so irgendwie, also jeder, der über 80 oder 100 Wohnungen besitzt, muss eine Lizenz beantragen sozusagen und muss dann einen bestimmten Satz Sozialwohnungen haben. Sind das aus Ihrer Sicht förderliche Hinweise oder denken Sie da braucht nur jemand Aufmerksamkeit?
Also ich sag mal so, ich würde nicht jetzt jede Idee als schlecht bezeichnen, weil irgendwie muss man ja Ideen entwickeln, um die ganze Thematik zu verändern. Wenn man die allgemeine Diskussion hört, dann kann man es ja nicht mehr hören, weil es ja immer gleich ist. Es fängt ja immer an, die Baukosten sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, die Inflation geht hoch.
Möp.
Und es wird halt nicht gebaut. Das heißt, man geht immer gleich ans Thema ran. Von daher finde ich schon gut, wenn man sehr unterschiedlich agiert mit diesem Gebäudetyp E, also Vereinfachung. Auch was Sie gerade angesprochen hatten, so Nischenthemen wie Standardisierung und serielles Bauen und so weiter. Aber ich sag mal so, der Haupteffekt kann ja nur gelingen, wenn man eben Anreize setzt, dass privates Kapital da reinfließt. Und das passiert eben nicht, weil dafür sind die Rahmenbedingungen in Summe zu schlecht und dafür sind die Rentabilitäten auch zu schlecht, wenn man Angst haben muss, dass man in 20 Jahren sein Haus vielleicht entwertet hat, weil dann die Heizungstechnik wieder nicht passt, sagen wir mal so. Also ich glaube, die Anreize müssen jetzt noch mal anders gesetzt werden und die muss man irgendwo staatlicherseits besser auf die Vermieter abstimmen oder auf die Investoren. Das gilt ja auch für Eigenheimbau. Und da, glaube ich, muss man offener mit dem Thema umgehen. Wie schafft man einem Investor attraktive Bedingungen, damit er investiert? Und das ist, glaube ich, nicht so beliebt in der öffentlichen Wahrnehmung, so ein Thema zu platzieren, weil man ja eher immer die Tendenz geht, es wird zu wenig gebaut und damit ist der Investor eigentlich schuld, weil er es nicht macht. Aber wieso er es nicht macht und woran man es ändern kann, das wird halt nicht aufgezeigt. Und wir haben uns gestern beim Klimabeirat beispielsweise auch gefragt, wieso ist bei so einem Thema dann so ein Mieterverein nicht mit am Tisch, der ja jetzt die armen Mieter, die jetzt im Grunde genommen vielleicht keine Fernwärmeumrüstung möchten, beraten soll. Das wären ja jetzt Dinge, wo es, glaube ich, kontraproduktiv ist, hier gegeneinander zu arbeiten. Da muss man ja irgendwie, wenn man das gleiche Ziel, den Klimaschutz hat, überlegen, wie kann ich von Vermieter und Mieterverein auch eine abgestimmte Vorgehensweise haben. Und das übertragen auf den Neubau gilt für mich genauso. Die Seite des Investors ist für mich zu negativ besetzt im Moment und da muss man dran arbeiten.
Aber apropos gegeneinander, lassen Sie uns mal kurz auf die Immobilienbranche als eine Blase gucken, die so sehr auch mit sich selbst beschäftigt ist, keine Frage. Aber auch da herrscht ja keine Einigkeit. Also erstens spricht sie nicht mit einer Stimme und zweitens gibt es ja jetzt zum Beispiel VSWG Sachsen hat ja Bestand vor Neubau gefordert und gefordert, dass auch Neubau nicht mehr unterstützt wird. Das ist ja jetzt nicht gerade zielführend, oder?
Ja, aber es ist irgendwo, es ist nicht zielführend. Also die Bündelung über die Verbände muss sein. Und wir versuchen ja auch als Gesamtverband über die BID, also die übergeordnete Klammer noch, möglichst gemeinsame Themen auch gemeinsam zu transportieren. Aber ich glaube, da ist die Besonderheit und da muss man wieder entschuldigen, dass sich Gebiete ganz anders verhalten. Einfach die regionale Komponente, Lage, 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 hat man ja früher immer in den Vordergrund gerückt. Das spielt jetzt ja schon weniger im Grunde genommen eine Rolle. Nur wir stellen halt fest, es gibt so unterschiedliche Situationen und so strukturschwache Gegenden, auch in Deutschland, wo das mit dem Bestand natürlich nachvollziehbar ist. Die haben eigentlich andere Themen. Die haben Abwanderung, hohe Leerstände. Wir haben dann andere Gebiete, wo eben ja sozusagen die Gegensätze auch von Neubau und Bestandsquartieren zu groß sind. Also unsere Idealvorstellung ist ja immer ein urbanes Quartier, wo man versucht, möglichst die Themen zu harmonisieren, sowohl öffentlich gefördert als auch frei finanziert, als auch von den Qualitätslevel. Und da gibt es natürlich so unterschiedliche Situationen, dass aus der eigenen Situation heraus das Thema vielleicht logisch klingt, in der gemeinsamen Sprache der Bundespolitik gegenüber dann aber unterschiedlich ankommt. Mhm. Und das zeigt ja auch beispielsweise die Diskussion zum Mietniveau.
Mhm. Apropos Leerstand, ich las, Ende 2023 waren bei Ihnen 7 Wohnungen von insgesamt über
12.000, ja, so knapp 12.000. Hm.
Heißt keine Fluktuation, keine Umzüge?
Nein, also jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht nur ein Unternehmensproblem, Erfolg, sondern es ist auch eine allgemeine Unsicherheit, sagen wir mal so, und vielleicht auch eine Reaktion auf den aktuellen Rahmen, aber von einer Fluktuationsquote, die ja vor ein paar Jahren in den Wohnungsunternehmen noch zwischen 9% und 10% lag, bei uns auch, also zwar immer relativ weit unten, aber auch in den Dimensionen, hat sich die Fluktuationsquote halbiert und sie nimmt jedes Jahr weiter ab.
Ja, das also geht ja jetzt aber nicht mehr bei 7 Wohnungen, also auf 0.
Nein, aber wir sagen natürlich auch, das ist schon für ein Wohnungsunternehmen auch die Frage, also wir freuen uns darüber, über jeden, der lange bei uns wohnt, aber eine gewisse Fluktuation ist natürlich fürs Unternehmen auch gut, weil dann in den Wohnungen was passiert, das Mietniveau wird anders gesetzt. Also das heißt, fürs Unternehmen ist eine niedrige Fluktuation erstmal ein positives Kriterium. Wenn es aber zu niedrig wird, dann muss man sich irgendwann auch Gedanken machen, damit man keinen Stau aufbaut. Und das ist jetzt also so, ich bin 24 Jahre im Unternehmen und habe in meiner gesamten Zeit, die ich in der Wohnungswirtschaft zu tun habe, noch nie eine Phase erlebt, wo es annähernd so niedrig war. Also das ist schon die Frage, worauf es weiter hinausläuft. Im Moment stellen wir nur fest, es wird jedes Jahr noch weniger. Also wir hatten im Juni, Juli hatten wir statt 80 Wohnungen im Monat an Mietwechseln 33. Also das ist also schon weniger als die Hälfte. Und das also ist langsam zu viel, zu wenig.
Den Podcast beenden will ich jetzt dann doch noch mal so ein bisschen mit was Positivem, auch wenn ich jetzt gerade nicht so positiv anfange. Sie haben nämlich in unserem letzten Podcast, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, das hat mich auch so ein bisschen berührt, gesagt, das herzlich Persönliche, das man mit Wohnen verbindet, bekommt einen ökologisch-technischen Aspekt. Das fand ich irgendwie richtig, aber auch irgendwie sehr traurig. Die Sparbau vollbringt jetzt 2024 12 gute Taten. So, und damit das jetzt so ein bisschen positiv ist, sagen Sie doch mal was zu dieser Aktion und dann gehen wir auch positiv gestimmt in die nächsten Monate bis zu unserem nächsten Podcast.
Ja, gerne, gerne. Also uns ist es unverändert sehr wichtig, sehr nah an unsere Bewohner zu kommen, viel mit Menschen zu arbeiten und seit dem nicht Ende, aber seit dem Abflachen von Corona haben wir ja die Gelegenheiten wieder. Und da haben wir jetzt neue Ideen überlegen, wie gehen wir eben an Menschen ran, was tun wir. Und die Idee der 12 guten Taten kam aus der Belegschaft, dass wir also sagen, wer hat irgendeine Einrichtung, eine soziale Idee, die unterstützenswert ist. Und das Die Idee kann, muss nicht nur von der Belegschaft kommen, die kann auch von Mietern kommen, die kann von Gremienmitgliedern kommen, die kann auch von Netzwerkern von Ihnen kommen, sage ich mal. Jedenfalls muss sie natürlich in Dortmund in unseren Beständen irgendwo sein und sie soll halt eine Aktion sein, die wir dann auch tatsächlich umsetzen. Wir wollen also nicht nur Geld geben, sondern wir wollen uns aktiv beteiligen. Und wir heißt die Belegschaft. Also wir wollen selber als Belegschaft die gute Tat vollbringen. Und so haben wir uns jetzt schon, weil wir ja jetzt im August sind, durch 8 gute Taten von 12 getan. Also jeden Monat gibt es eine Tat. Und ja, das sind ganz unterschiedliche Aktionen, die eben von einer, ich sag mal, wir haben in einer Sozialeinrichtung, Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Wir haben tatsächlich für Behinderte eine Diskothek veranstaltet. Wir haben, also es sind ganz kreative, unterschiedliche Ansätze. Wir haben ja im Grunde Veranstaltungen gemeinsam mit sozial Schwachen gemacht und haben dann immer 3-4 Mitarbeiter gehabt, die dann diese Aktion von uns aus begleitet haben. Wir haben es finanziert und dokumentiert und alle, die es mitgemacht haben bisher, die Mitarbeiter, fanden es ganz toll. Also wir werden jetzt im nächsten Monat ein Konzert, hier so ein Inklusionskonzert umsetzen und da sind unsere Mitarbeiter dann vom Türsteher bis zum Platzanweiser auch aktiv und beteiligt. Ja, ich finde, das hält uns als Belegschaft zusammen. Es hält auch diesen sozialen Gedanken hoch, dass man eben neben aller, was Sie gerade einleiteten, technisch ökologischen Optimierung auch für Zielgruppen hat, die Unterstützung brauchen und denen wir Unterstützung bieten können. Im Endeffekt erdet es uns und wir empfinden das als für uns sinnstiftend und nachhaltig und auch im Sinne der Belegschaft als ein verbindendes Element.
Gut, dann empfehle ich jetzt nachmachen, unbedingt sehr schöne Aktion. Franz-Bernd Große-Wilde, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich würde jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, mal schauen, was wir dann haben. Ne? Aber ich freue mich, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.